Herzlich willkommen bei Unter 1, dem Podcast zur Female Future Force. Mein Name ist Silvia, ich bin Redaktionsleiterin bei E&F und ich nehme euch hiermit auf eine Reise, auf der ich einige spannende Menschen treffen werde. Ich will dann herausfinden, wie ihr Weg aussah, was sie antreibt und wie sie wurden, wer sie heute sind. Mein Gast heute ist Katrin Wessling. Mit ihr will ich über ihren Weg von der Bloggerin hin zur Journalistin und Autorin sprechen, aber auch über Druck, Selbstoptimierung und vielleicht auch Auswählstrategien. Alles Themen, über die sie auch schreibt. Hallo, Katrin.
Hallo. Schön, dass du hast so voll die Meditationsstimme. Ich glaube, ich höre mir das Intro einfach in so einem Loop an.
Ja, ich habe das auch schon mal gehört. Ich weiß aber nicht, ob das ein Kompliment ist, ein bisschen einschläfend.
Doch, ich finde das schön.
Na gut, dann vertraue ich dir. Du, Katrin, wir fangen ein bisschen früher in deiner Biografie an. Mache ich sehr gerne. Mhm. Du kommst nämlich aus der kleinen Stadt Ahaus in NRW.
Genau, wie Jens Spahn.
Ja, ist das so?
Ja.
Oh mein Gott.
Ja.
Weiß nicht, ob es schön oder nicht schön ist.
Wir stehen sogar zusammen als Söhne und Töchter der Stadt im Wikipedia-Eintrag. Ich glaube sogar fast untereinander. Es ist wirklich, hoffe, dass wir niemals in irgendeiner anderen Weise in irgendeiner Liste zusammen auftauchen.
Zweifelhaft darum. Nun ja, wie ist es denn, in Ahaus aufzuwachsen? Was lernt man denn auf jeden Fall, wenn man in Ahaus groß wird?
Ich glaube, das kommt drauf an, wer man ist. Ich musste auf jeden Fall, glaube ich, überleben lernen da. Also ich hatte eine sehr schwere Zeit in Ahaus und also eigentlich eine total schöne Kindheit, aber eine sehr schwere Jugend und so frühes Erwachsensein. Also ich bin mit 21 da weggezogen und ja, das war nicht gut da für mich.
Nein. Dann raus aus der Kleinstadt und dann ging es für dich nämlich erstmal, glaube ich, nach Köln und dann nach Hamburg. Und dort hast du dann irgendwie auch noch so ein bisschen studiert. Das war da, glaube ich, auch nicht so dein Ding. Und dann hast du am Theater angefangen. Und dann hast du relativ schnell begonnen, für Magazine zu schreiben und einen Blog zu starten. Das heißt, eigentlich war dir offensichtlich recht schnell klar, irgendwie geht es ums Schreiben bei dir. Du willst ins Schreiben rein. War das denn so eine klare Entscheidung? Oder gab es auch mal so Phasen, wo du gesagt hast, oh nee, ich werde jetzt lieber Tierärztin oder irgendwie Bauarbeiterin oder so?
Ich habe tatsächlich auch sogar schon viel früher geschrieben und auch sogar, als ich noch zur Schule gegangen bin, auch schon für Magazine und sowas und halt auch ganz viel für mich einfach. Und für mich war das immer klar. Ich habe mich auch, während ich Abitur gemacht habe, am Literaturinstitut beworben in Leipzig.
Bisschen ans Mikro
ran. Was möchtest du? Ich muss
nur ein bisschen ans Mikro ran, glaube ich.
Ich muss so.
Ja, genau.
Okay.
So.
Also ich habe mich am Literaturinstitut in Leipzig beworben und bin abgelehnt worden und auch in Hildesheim für kreatives Schreiben. Und deswegen war alles andere immer nur so ein Plan, also eigentlich war es so Plan E oder so. Also ich hatte mir wirklich überhaupt keine anderen Pläne gemacht. Ich wollte eigentlich immer gerne Medizin studieren, aber dafür war ich einfach zu schlecht in der Schule. Deswegen habe ich mir das schon ganz früh abgeschminkt. Und eigentlich wollte ich halt immer schreiben, aber ich konnte es halt ganz lange nicht beruflich machen, weil ich eben überhaupt gar nicht wusste, wie das überhaupt gehen soll, wenn man nicht am Literaturinstitut oder an irgendeiner großen Uni ist, wo man da irgendwie Zugang zu hat. Und deswegen habe ich das dann halt alles alleine gemacht.
Und dann einfach mit dem Blog begonnen und los ging's.
Genau, ich hatte davor auch schon immer Blogs und der eine ist dann halt...
Drüberleben.
Genau, also Drüberleben ist dann halt wahnsinnig schnell, wahnsinnig bekannt geworden. Aber ich habe das auch schon vorher gemacht.
Ja, ich glaube, es ist aber immer so ein bisschen, wenn es in die Richtung Schreiben für einen geht, oft fängt das ja schon in der Kindheit an mit skurrilen Kurzgeschichten.
Ja, oh ja, da können meine Eltern auch.
Ich habe auch was im Giftschrank noch zu Hause. Du hast dann irgendwann auch als Social-Media-Redakteurin für Spiegel Online und für Stern.de gearbeitet. So ein Job, gerade vielleicht auch bei diesen Medien, erfordert ja auch irgendwie ein dickes Fell, weil es da einfach nicht zimperlich zugeht in den Kommentarspalten. Hattest du das dicke Fell oder auch vielleicht die wichtigere Frage, wolltest du das überhaupt haben? Weil es ist ja, ich finde es ein super Job, aber es ist auch einer, der sehr belastend sein kann.
Ich fand es tatsächlich, war es auch mein Traumjob ganz lange und ich hatte das dicke Fell nicht, ich wollte es aber auch nicht haben und das war auch immer so ein bisschen meine Stärke oder meine Rolle dann in dem Team, so dass ich diejenige war, die sich aufgeregt hat oder auch so, ich habe immer einen sehr emotionalen Zugang zu so einer Community und das ist total die Stärke, aber man muss halt wahnsinnig aufpassen, dass es einen selber halt nicht zerfetzt und in dem Moment, wo das so langsam passierte, habe ich dann auch so den Exit gewagt.
Ja, dazu kommen wir später noch.
Ja.
Ist es denn schwerer, Kommentare auszuhalten für andere Leute, Texte, als für die eigenen?
Nee, bei mir ehrlich gesagt nicht so. Das hat mich auch selber immer gewundert. Aber Dummheit, Ignoranz, Hass und sowas, das macht mich immer gleich wütend. Also bei Spiegel Online habe ich ja auch die Kommentare kommentiert, die überhaupt gar nicht, also ich habe da gar nicht geschrieben. Und trotzdem hat mich das wahnsinnig gemacht, auch weil ich halt teilweise auch wusste, wie viel Arbeit hinter den Sachen steckt. Und ich fand es aber trotzdem eine wichtige Arbeit, die nicht vergeblich war, weil wenn man es schafft, die Community gesund zu halten oder gesund zu machen, dann kann da ganz tolle Sachen raus entstehen.
Total. Also ich glaube, so geht es eigentlich nur.
Ja.
Sowohl für die, als auch für die Leute, die dann für sie schreiben.
Ja, aber es ist echt eine scheiß Arbeit, ne? Und die Leute fragen sich halt immer, ja, wie können wir irgendwie Hasskommentare bei Facebook und so, wie können wir das irgendwie einnehmen? Und tatsächlich, eine gesunde Community reguliert sich auch ganz viel selber. So. Aber das ist unfassbar viel Arbeit. Man muss halt wissen, ob es einem das wert ist.
Total.
Ja.
Was muss man denn für den Job noch so mitbringen, um den gut machen zu können, außer dieses dicke Fell?
Ich glaube, man muss in sehr kurzer Zeit sehr viele Informationen, sehr komplexe Informationen im Kopf zusammenfassen und kriegen können und die in ein, zwei Sätzen ausdrücken können. Also es ist gerade wichtig, wenn man so in diesem Nachrichtenbereich Social Media macht, man muss unglaublich schnell im Kopf sein. Es gibt auch Leute, die das nicht sind, aber die machen dann andere Sachen zum Beispiel. Also kümmern sich eher um längere Geschichten oder sowas halt. Aber wenn man wirklich in diesem News-Bereich Social Media machen möchte, muss man vor allem schnell sein und sehr schnell Dinge, sehr komplexe Dinge verstehen und die in einem Satz zusammenfassen, den jeder versteht.
Mhm.
Ja.
Ja, also eigentlich braucht es wahnsinnig viel. Und man muss einfach vor allem auch schnell reagieren können und wahrscheinlich
ja, auch immer
ein bisschen.
Ja. Ja, deswegen ist der Job halt auch nicht für jeden was, ne? Aber es gibt ja Gott sei Dank so viele verschiedene Möglichkeiten, Social Media zu machen.
Total.
Und Social Media bei einem Nachrichtenmagazin hat zum Beispiel absolut gar nichts mit Social Media in einer Werbeagentur oder so zu tun. Und da muss man halt gucken, was für einen da gut ist.
Du hast es gerade schon so leicht angedeutet. Irgendwann hast du gesagt, nee, mache ich nicht mehr und hast bei Spiegel Online gekündigt. Und du hast in einem Interview letztes Jahr gesagt, das war so ein bisschen deine Rettung.
Mhm.
Was war denn da genau los? Weil du hast da ja auch einen größeren Cut. Also du hast A, eine Festanstellung aufgegeben, was ja irgendwie an dem Bereich auch schon mal ein mutiger Schritt immer ist.
Ja, ich weiß.
Dann hast du auch noch zur Stadt gewechselt, weil du bist zu uns nach Berlin gekommen.
Ja.
Was war los?
Also das mit Berlin war ein Jahr später, aber vor allem war da los, dass ich einfach nicht mehr konnte. Also ich war so müde und einfach auf eine Art erschöpft, die auch nicht mehr mit 2 Wochen Urlaub wegging. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich erstens mehr Zeit zum Schreiben haben möchte, weil das schafft man einfach nicht. Also die Person möchte ich sehen, die irgendwie nach 50 Stunden Social Media in der Woche nochmal eben abends so einen Roman schreibt. Das geht einfach nicht. Also ich kann das nicht zumindest. Und außerdem war für mich Festanstellung auch sehr schwierig. Und dieses immer präsent sein zu bestimmten Zeiten, was dann wiederum für mein Team schwierig war, dass das für mich ein Problem war. Und schlussendlich auch Großraumbüro, das geht gar nicht für mich.
Ja, es ist auch
nie wieder.
Ich bin auch nicht böse, dass ich da nicht mehr oder zur Zeit nicht mehr sitze, weil das ist wirklich wahnsinnig anstrengend, gerade für jemanden, der, also ich bin auch zum Spielen, der sehr geräuschempfindlich
ist. Ja, ich auch, mega.
Kann ich in Wahnsinn treiben. Aber es gibt auch Kopfhörer, ganz gute, zum Glück.
Ja, aber ich finde halt auch so dieses komplett abgeschottet sein durch Kopfhörer auch nicht immer unbedingt angenehm. Also ich mag einfach, also menschliche Geräusche sind okay, aber gerade in einem Newsroom und gerade direkt am Newsdesk und am roten Balken, wie es bei Spiegel Online heißt, ist es halt einfach natürlich laut, es muss auch laut sein und das ist halt für mich, war das zu viel irgendwann.
Ja, kannst du total laut sein. Ja. Hat sich das denn gleich nach einer Rettung angefühlt? Oder war das erstmal auch so ein bisschen, hast du auch Schiss gehabt? Also so, weil du hast ja irgendwie die Zelte abgebrochen.
Irgendwie hatte ich keine Angst so richtig, weil ich halt, es gab keine Option. Also es so ist,
ich hatte los wie Angela Merkel.
Ja, genau. Und Angela Merkel zieht hier
schon. Ja.
Ebenso wie in Spahn.
Hey, willkommen zum politischen Debatte.
Erstmal habe ich tatsächlich, glaube ich, 4 oder 5 Wochen nur geschlafen. Es war richtig krass. Also mein Körper hat komplett alle Lichter ausgemacht. Da ging gar nichts mehr. Also ich habe Unmengen gegessen und unglaublich viel geschlafen und habe dabei nicht mal zugenommen oder fühlte mich erholt und ich merkte so, mein Körper war einfach so im Minus, was alles anging, dass er erstmal wochenlang nur alles wieder aufgefüllt hat. Und dann habe ich wahnsinnig Schiss gehabt, dass ich irgendwie nicht genug Geld verdiene und habe dann den Fehler gemacht, den ich eigentlich hätte nicht, also von dem ich dachte, ich mache ihn nicht nochmal, weil es nicht das erste Mal war, dass ich selbstständig war und habe dann einfach jeden Job angenommen und habe eigentlich dann am Ende so mehr, also gefühlt mehr gearbeitet als vorher, nicht was die Stundenzahl angeht, aber so die innere Anstrengung und das musste sich dann auch erstmal regulieren und das war aber auch lehrreich, so zu merken, ey, es kommt immer irgendwo Geld her. Also irgendwie geht's und wenn nicht, dann muss man sich halt irgendwie dann was überlegen.
Ja, statt vorher panisch. Aber ich kenne das auch noch aus meinen Zeiten als Selbstständige. Ich meine, das ist der Klassiker, selbst und ständig.
Ja.
Und man traut sich irgendwie nicht krank zu sein, man traut sich nicht abzusagen und kommt dann in so eine Spirale, die einen ja genauso auffrisst, wie wenn du sagst, die Festanstellung war für dich nichts, weil so dieses Dauerrennen in so einem Rahmen, das hast du ja dann auch.
Ja, und weil du halt auch eben dein eigenes Büro dann bist, ne? Und ich kann das auch ganz schlecht, also bis heute kriege ich das nicht richtig gut hin, so richtige Zeiten für mich zu haben und dann auch mal Schluss zu machen.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, aber auch eine ich habe auch das Gefühl, es ist eine Lebensaufgabe.
Ja, ist es auch.
Da sind wir eigentlich auch schon bei deinem aktuellen Buch, bei Super und Tier.
Ja.
Ja, denn es handelt von Marlene, die Social-Media-Redakteurin ist und die immer allen sagt, dass es ihr super geht. Der geht es aber gar nicht so super, sondern eigentlich innerlich ist ziemlich viel schief und krumm und sie steht wahnsinnig unter Druck und will das aber nicht nach außen tragen oder hat das Gefühl, es nicht nach außen tragen zu können, das Buch. Wird total gut verkauft, findet total viel Anklang und es ist auch was, womit ich mich auch sofort identifizieren kann und wahrscheinlich auch einfach super viel in unserem Alter. Aber eigentlich ist es auch erschreckend, also ich meine, was ist bei uns los gerade in der Gesellschaft?
Ja, das frage ich mich auch, insbesondere, weil eigentlich jeder, mit dem ich darüber spreche, der es gelesen hat, sagt so, ja, mir geht's halt genauso und es ist... Also mittlerweile hat es so ein bisschen nicht mehr so dieses von einem Geständnis, von einem Jahr, als es rauskam, war es schon bei vielen so, dass ich das Gefühl, also da war das eher so unter der Hand und sag's keinem und so. Aber mittlerweile scheint es auf jeden Fall ja mehr Thema zu sein, was ja schon mal gut ist, aber natürlich ist es super erschreckend. Also ich merke das halt auch auf Lesungen. Ich tue ziemlich viel mit dem Buch und da sitzen halt Leute im Publikum, die anfangen zu weinen oder Leute kriegen so diese Art Lachen, die man nur hat, wenn man sich so richtig krass wiedererkennt gerade. Und das ist natürlich voll das Kompliment, aber es ist halt auch einfach erschreckend. Also ich habe da ehrlich gesagt im Moment gar keine Hoffnung mehr, was das angeht, weil die Leute einfach... Also diese Spirale wird einfach immer schneller und das zeigen halt auch alle Studien und so. Ich schreibe zum Beispiel für Zeit Online auch viel über Arbeit, beschäftige mich da auch viel mit der Arbeitslage und wie es um die Gesundheit von Arbeitnehmern bestellt ist und es sieht einfach übel aus. Also ich sag's euch, Leute, es sieht übel aus.
Ja, aber ich meine, wir lachen jetzt, aber es ist tatsächlich auch gerade so mentale Krankheiten. Dann nehmen wir auch gerade bei jungen Menschen immer mehr zu, das hat verschiedene Gründe, aber insgesamt... das hat schon was damit zu tun, dass wir ein bisschen eine kaputte Arbeitswelt haben und ich glaube auch einfach, oder wir in dieser Arbeitswelt uns irgendwie ein bisschen kaputt machen. Es gab da so einen Text von der Helen Peterson von der BuzzFeed in der amerikanischen Ausgabe. Die hat einen total tollen, wahnsinnig langen Text über Selbstoptimierung geschrieben und gerade so in unserer Generation, also ungefähr unser Alter um die 30. Und die sagte, das war, warum wir auch alle so zum Burnout neigen, ne? Dass wir die erste Generation sind, die irgendwie unser System nicht stürzen wollen, sondern es versuchen zu besiegen, indem wir versuchen mitzuhalten.
Also und so war
irgendwie
Gott.
Fand ich so, ja, ich saß auch dann war so, oh mein Gott, das stimmt.
Ja.
Und es ist einfach, wir sind auf verlorenen Posten. Also wenn du das, also du arbeitest ja vor allem gegen dich selber, wenn du für dieses System in der extremen Form arbeiten möchtest.
Ja, und besonders für uns ist ja mittlerweile so, dass es als Schwäche gilt, zu sagen, ich möchte nicht so viel arbeiten oder ich habe keinen Bock, irgendwie von morgens um 9 bis abends um 6 irgendwo zu sein. So, das ist halt irgendwie, das sagen halt nur Leute, die einfach nicht ehrgeizig genug sind und das alleine ist dann schon ein Wert an sich und natürlich auch diese Präsenzsache. So, Hauptsache, du bist halt morgens um 9 irgendwo und gehst halt abends um 7 irgendwo. Und es wird auch voll abgefeiert, wenn jemand dann irgendwie bis um 9 oder 10 bleibt. Also, wir können halt alle so viel von Yoga und Detox und den ganzen Scheiß erzählen, solange es so bleibt, dass man halt irgendwie Freunden nicht ins Gesicht sagt, Alter, geht's eigentlich noch, wenn die irgendwie erzählen, dass sie schon wieder irgendwie 14 Stunden im Büro gemacht haben. Solange wird sich auch nichts ändern. Und das passiert einfach nicht. Es ist fast wie so eine Art Heroisierung. So, wow, ey, oh, der ist so krass gestresst und so, ne? Und das ist so, was ist das für eine Scheiße? Oh, ich stimme schon wieder viel zu viel, Mann.
Nein, das ist total in Ordnung. Es ist ja bei dem Thema vielleicht auch angebracht. Da gibt es auch eine Stelle in deinem Buch, die fand ich auch sehr bezeichnend dafür. Da sagte der, ich glaube, es ist der Kollege zu Marlene, es gibt ja gar nicht Arbeit und Privatleben, also es gibt überhaupt kein Privatleben.
Der Chef,
und
wir, genau.
Entschuldige. Und er sagt, es gibt einfach nur Unternehmen und wir sind die Gesichter von den Unternehmen. Und das, ich habe da irgendwie dran denken müssen, ich wurde neulich mal gefragt, wie würdest du dich denn vorstellen, wenn du dich, was würdest du denn erzählen? Und ich glaube, das Zweite war, dass ich gesagt habe, was ich beruflich mache. Und da musste ich irgendwie total stocken, wo ich das, also...
Was war denn das Erste?
Mein Name?
Ja.
Mein Name, mein Alter.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, was ich arbeite. Und es ist auch so, ich glaube, auch so ein bisschen deutscher Ansatz. Erst so, was ich arbeite, das bin ich auch so ein bisschen. Ich glaube, es ist aber auch die Krux mit Berufen, in denen man so Selbstverwirklichung sucht. Ne? Da ist
in unserer Branche ganz schlimm, ja.
Wo es auch einfach, wo man sich krass auch drüber definiert, was man macht. Und am Ende ist es so, nichts sagen, weil was sagt denn mein Beruf erstmal über mich als Mensch aus und wieso gebe ich diese Antwort so, ne?
Ja, es ist krass so, es geht mir auch immer so und meine Freunde lachen mich immer so ein bisschen aus, weil ich ganz oft überhaupt nicht sage, was ich beruflich mache, also ich winde mich immer in so Gesprächen so drumherum. Und wenn, dann sage ich zum Beispiel ganz oft gar nicht, dass ich Bücher schreibe oder so. Und die sind dann halt immer so, oh, Katrin. Also Katrin ist eine Autorin übrigens, die hat 3 Bücher geschrieben, weil ich halt einfach gar keinen Bock habe, dass das Gespräch mit sowas losgeht.
Mhm.
Und mich das auch zu Tode langweilt. Also mich langweilen auch so Arbeitsgespräche. Das ist so wie über Babys reden. Ja, also es,
Oh,
da gibt's gleich eine Hate-Mail. Nein, es geht halt einfach darum, so, es passiert ja immer das Gleiche und es ist so, es ist halt für andere Leute total schwierig nachzuvollziehen dann in dem Moment. So, wenn mir jemand halt aus seinem Büroalltag erzählt mit irgendwelchen Anekdoten und so, dann sitze ich da und so, aber es ist mir am Ende scheißegal.
Mhm.
Also, und genauso ist es halt irgendwie mit Eltern, die permanent über ihre Kinder reden. So, das ist irgendwie alles süß und so und das ist auch Teil ihres Lebens, das interessiert mich auch. Aber am Ende ist das halt eine Lebensrealität, mit der ich ganz wenig anfangen kann und deswegen sollte sie ein Teil des Gesprächs sein, finde ich zumindest. Aber das sehen ja mittlerweile, Gott sei Dank, die meisten Eltern genauso. Also in meinem Freundeskreis zumindest.
Ich dachte aber auch gerade so ein bisschen, ob ein Typ wohl, der 3 Bücher geschrieben hat, also es gibt nicht die Männer und die Frauen, aber ob das wohl eher weiblich ist zu sagen, ach nee, dann nehme ich mich mal, und so wichtig ist, irgendwie ist ja auch nicht spannend für den anderen, zu sagen, ey, ich bin Schriftstellerin.
Also ich glaube, es geht gar nicht, also ich weiß total, worauf du hinaus willst, aber mir geht es gar nicht darum, ob ich mich wichtig nehme oder nicht. Also ich finde das alles sehr wichtig, das ist ja auch mein Job, ich bin auch mega stolz drauf, gerade wenn ich auf Lesereise bin. Die Sache ist halt, es langweilt mich, darüber zu reden. Und das ist halt so, was ich meine. So, es ist so, also auch irgendwie, wenn ich im Taxi sitze und dann zu einer Lesung fahre und dann immer so, ja, welche Genre denn? Ja, worum geht's denn? Dann erzählt man es ja nur, Und ich habe mich immer, so, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich enttäusche die gerade, bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass es völlig egal ist, was ich sagen würde. Weil es einfach, was soll man denn dazu sagen? Also, okay, prima. Interessant. Ja. Gucke ich mir mal an, google ich mal. Ja. So, es ist immer so, oh, da merke ich mir aber ihren Namen und so. Weißt du, so ist es halt. Und deswegen ist es okay, wenn es ein Teil vom Gespräch ist. Aber mich interessieren halt bei anderen Menschen auch ganz andere Sachen. So, geht's denen? Wie laufen ihre Beziehungen? Wie fühlen sie sich mit sich selber? Sind sie glücklich? Können sie gut schlafen? Solche Sachen. Aber jetzt nicht irgendwie, ich habe einfach keinen Bock, mich eine Stunde über Arbeit zu unterhalten. Wirklich nicht.
Ziemlich gesund eigentlich.
Ja, es ist eher meiner Langeweile geschuldet. Also, das interessiert mich aber nicht.
Im Buch geht es auch nicht nur darum, dass Marlene sehr gut darin ist, ihr inneres Desaster, nenne ich es mal, zu verstecken, sondern es geht auch irgendwie ein bisschen darum, wie viel sehen wir eigentlich noch voneinander. Also ihr Mitbewohner kriegt ja auch obwohl er mit ihr zusammenlebt, gar nicht so richtig.
Achso, du meinst ihr Freund, Jakob.
Ihr Freund. Oh Gott, Entschuldigung. Ihr Freund.
Wobei, der könnte auch endlich mal so ein Mitbewohner sein.
Mitbewohner plus. Ja. Ihr Freund. Genau, der kriegt das ja auch nicht. Also der will es vielleicht nicht sehen oder er... Sind wir so, haben wir keine Zeit füreinander?
Ich glaube, das ist halt die große Frage, die das Buch halt stellt und die es auch nicht beantwortet. Also ist Marlene diejenige, die schuld daran ist, weil sie es nicht deutlicher macht, wie scheiße es hier geht? Oder sind die anderen schuld, weil sie nicht hingucken oder ist gar keiner schuld? Keine Ahnung. Aber ich habe darauf auch keine Antwort. Wäre auch, also ich wäre wahrscheinlich super reich, wenn ich irgendwie eine Lösung für den ganzen Schissel wüsste. Und weiß ich nicht, aber ich glaube, dass da einfach alle wegschauen. Also von Marlene bis hin zu den Ärzten, zu ihrem Freund, zu ihren Freundinnen. Ist ja auch super einfach.
Ja, es ist vielleicht einfacher, als wirklich hinzugucken, weil das ja dann auch, weil man dann Verantwortung auch übernehmen muss oder weil man handeln
stimmt.
muss.
Ja.
Vielleicht macht es einem manchmal auch Angst, wenn man jemandem sehr nahe ist und merkt, der ist kaputt, weil dem geht's nicht gut oder der geht's nicht gut.
Ja, da muss man dann auch öfter mal nachfragen, ne? Also das Gespräch plätschert dann auch nicht mehr so vor sich hin.
Ich glaube auch nicht, dass da so ein die Bösen oder die Guten oder sowas gibt. Ich frage mich nur wirklich oft, ob wir in so einem Leben, was wir uns so meist oder mehrheitlich gestrickt haben, also 9 Stunden Arbeit, vielleicht noch ein Kind, vielleicht Beziehung, vielleicht hier das und das, ob wir wirklich überhaupt noch Zeit füreinander und auch für uns einen selbst haben. Also wo packt man alles hin? Der Tag hat 24 Stunden, dann brauchst du vielleicht auch noch ein bisschen für dich. Und also das ist, ich glaube, wir arbeiten zu viel. Ich glaube, wir messen Arbeit, Erwerbsarbeit, Lohnarbeit auch zu viel Bedeutung zu.
Ja.
Und irgendwie dreht sich ja das alles, ne? Dieser, wenn du immer nur am Rennen bist, wie sollst du es schaffen, dich umzugucken, mal noch nach jemand anderem? Also es geht auch um so, also wie gestaltet man Solidarität oder solidarische Gesellschaft? Bestimmt keine, die nur noch am Rennen ist.
Ja, ich glaube vor allem, also das grundlegendste Problem ist ja, dass du dann einfach selber nicht mehr auf dich guckst und wenn du keine Achtsamkeit mehr für dich selber hast und überhaupt nicht mehr checkst, was eigentlich bei dir abgeht, weil du irgendwie zwischen Kind in die Kita bringen und irgendwie noch im Job bestehen und irgendwie noch Partnerschaft und so eigentlich keine 2 Sekunden Zeit für dich selber hast, kannst du das anderen Leuten natürlich auch nicht mitteilen. Und natürlich nicht alle Leute haben halt auch Bock drauf. Also ich habe auch mit der Zeit Freunde verloren, weil das für die dann zu anstrengend war. Die wollten halt in diesem Fluss weiter drin sein. Und das ist dann halt auch okay für die. Die werden das dann vielleicht irgendwann mal merken, dass es da was anderes gibt. Und für viele Leute ist Arbeit ja auch total regulierend. Also es ist ja auch eine total starke Droge. Es war es für mich auch ganz lange. Also wenn ich 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet habe, habe ich mich richtig geil gefühlt. Ja, da muss man sich dann auch keine Sorgen mehr machen, ne? Man verdient Geld, man ist ein wertvolles Mitglied der Leistungsgesellschaft und trägt zum Bruttoinlandsprodukt bei und so. Und da stellt auch keiner Fragen, ne? Und wenn es dir dann mal nicht gut geht, dann kriegst du halt auch doppeltes Mitleid, weil du ja so krass was geleistet hast. Und es ist super unangenehm, wenn man da plötzlich nicht mehr drin ist, weil man so viel Zeit hat, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und plötzlich auch merkt, dass da ganz schön viele Gefühle und all das sind, was voll unangenehm ist.
Das ist wahnsinnig anstrengend, sich mit sich
selber. Ja, Gefühle sowieso.
Gefühle sind super anstrengend und es ist ja wirklich, also es tut, ja, wie du es auch sagst, man kann sich ja auch da drin verlieren und sich selber immer sagen, es ist super, alles ist super, weil man sich auch damit eine Identität schafft, die ja nicht hinterfragt wird, ne?
Null, also alle sind halt einfach immer nur stolz auf einen und machen sich halt keine Sorgen. Solange man immer arbeitet, nicht ständig krank ist, ist alles super.
Also wenn man dann krank wird. Und zum Beispiel bei Marlene ist, finde ich auch, das finde ich einen spannenden Punkt. Sie hat ja auch ein Suchtproblem und es geht bei ihr ist es Alkohol.
Alkohol und Drogen, genau, ja.
Ja. Und sie sagt dann selber so, ja, aber ich bin ja kein Junkie. Junkies sehen ja so und so aus.
Mhm.
Und das finde ich ja auch sowas, ne? Also wie geht man damit? Also diese Vorurteile dann aber auch, man kann es super leicht von sich wegschieben, wenn man auch da die Maske hat, ne?
Mhm.
Also wie sieht denn ein Junkie oder wie sieht jemand aus, der ein Alkoholproblem hat? Das ganz lange kannst du sowas ja wahnsinnig gut verstecken.
Ja, eben. Und also das ist halt auch so krass. Bei dem Buch haben halt einige Leute geschrieben, dass das Buch zu überzeichnet wäre. Und da konnte ich halt wirklich nur lachen, weil die auch nicht verstanden haben, dass das, was Marlene macht, da geht es überhaupt nicht um die Substanz. Die könnte auch magersüchtig werden oder 5-mal die Woche zum Sport gehen oder die ganze Zeit exzessiv Netflix gucken oder kommunizieren. Das ist eigentlich völlig egal. das alles wären halt Süchte, genau wie die Arbeit an sich auch eine Sucht ist. Und dabei geht es gar nicht darum, dass sie irgendwie morgens auf dem Klo heimlich Ritalin zieht. Ja.
Ja, total. Was gibt's denn, oder gibt's Dinge, die dich im Alltag besonders angreifen? Und hast du vielleicht Strategien, damit umzugehen? Also wir haben es eigentlich schon ein bisschen, du hast gesagt, bist nicht so gut darin, dich da so, gerade bei der Arbeit, jetzt auch selbstständig dich zu regeln. Also ich meine, ich habe das ja auch, also ich sowas wie, mir fällt es wahnsinnig schwer, nicht über meine Energie hinauszugehen oder was mich im Alltag fertig macht, ist zum Beispiel, wenn ich in einer Situation anders gegen meinen Wert handle, also wenn ich zum Beispiel mal was nicht sage, obwohl ich immer nicht das Gefühl habe, ich will denjenigen gerade anschreien oder so. Gibt's da so Sachen bei dir, die dir alles rauben?
Alles. Also wirklich am Leben sein finde ich schon sehr anstrengend. Es liegt auch einfach daran, wenn ich ADHS habe und einfach überhaupt keinen Reizfilter habe und da können auch Kleinigkeiten super anstrengend sein und ich habe gerade, seitdem ich in Berlin wohne, ein riesiges Problem damit. Ich glaube auch, dass ich nicht mehr lange hier wohnen werde.
Nein. Ist es so viel anstrengender als Hamburg?
Oh, es ist 1000 Millionen. Okay. Also ich kann ja nicht beschreiben, wie viel mehr anstrengend das ist. Und es ist total, glaube ich, für ganz viele Leute total toll, weil es so lebendig ist. Und es hätte auch gut funktionieren können, weil ADHS ja auch oft so funktioniert, dass viele Reize irgendwie auch geil sind und stimulierend sind. Aber mich macht das ja echt total kaputt. Also ich bin nicht dafür geschaffen, in dieser Stadt zu wohnen.
Ja gut, das also kann man auch die vielen verschiedenen Gründen. Berlin ist schon anstrengend, glaube ich, aber ja.
Und sonst tatsächlich so alles. Also ich bin einfach wahnsinnig empfindlich und gleichzeitig dafür zu extrovertiert und habe eine zu große Fresse und so und hau schnell Sachen raus. Also eigentlich schaufel ich mir da permanent mein eigenes Grab. Und ich habe das eine Zeit lang viel über Feiern und so reguliert. Also über extrem viel Feiern und extremes Feiern und versucht das gerade zu lassen. Und das ist halt noch viel anstrengender. Oh mein Gott, all these feelings.
Ja, du sagst es ja, es gibt ja schon, deine Romane sind ja nicht autobiografisch, aber es gibt Anteile von dir.
Ja, klar.
Oder wissen, wie auch nicht, als schreibender Mensch ist das eigentlich, ja klar. Ist Schreiben für dich auch verarbeiten zu... Ja, ich will jetzt gar nicht tiefenpsychologisch werden, aber wenn man schreibt, guckt man sich ja, oder muss man sich Dinge genauer angucken, die man auch sonst gut wegschieben kann.
Nee, ehrlich gesagt nicht so. Also es ist ganz komisch, weil Schreiben bei mir fast wie so eine Art Sinn ist. Also das funktioniert auf einer Ebene, zu der ich echt kaum bewussten Zugang habe. Also ich kann mich auch total, also ich kann mittlerweile nach 10, 15 Jahren, kann ich mich hinsetzen und handwerklich gut arbeiten, auch wenn ich nicht inspiriert bin und trotzdem guten Text abliefern. Aber wenn es so richtig, richtig gut ist, so im Flow, dann ist das was total außerhalb meiner bewussten Reichweite stattfindet, also wo ich so bewusst drauf zugreifen könnte. Ich merke auch jetzt, wo ich super und dir ist jetzt irgendwie ein Jahr draußen, das heißt, ich habe so vor 1,5, 2 Jahren geschrieben und ich merke jetzt, dass ich bei den Lesungen Teile lese, wo ich selber total überrascht bin und denke so, ach so, krass, so meine ich das also und so, ne? Also es ist halt wirklich auch ein fremder Text dann erstmal. Und das ist, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber es ist halt wie eine Sinneswahrnehmung, einfach schreiben. Und deswegen haben meine Texte auch so einen Rhythmus und sowas. Das ist so, ich setze mich nicht morgens um 9 an den Schreibtisch mit einem Glas Wasser und einem kleinen Kaffee und schreibe dann beschwingt 4 Stunden, sondern es ist auch echt Qual, so ist wie Kotzen. Also und so, es muss dann raus und so. Und danach bin ich total erschöpft und habe keinen Bock mehr. Also das so. Also es ist. Deswegen ist es wirklich überhaupt keine Form von Therapie.
Boah, das hört sich aber wahnsinnig anstrengend
an. Ist
aber,
auch.
Aber hast du neben dem Kotzen, also diesen, wenn dann alles kommt und du das schnell aufschreibst, hast du auch Angst vorm weißen Blatt? Hast du auch mal eine Blockade?
Ich habe ständig Angst, ey. Ich muss in 2 Monaten mein Buch abgeben und ich habe.
Schön.
Ja, sagen wir mal so, ich habe noch nicht mal 1/6 fertig und wirklich nicht und das ist ganz schlimm und ich habe dann auch ganz lange Angst, bisher hat es immer irgendwie geklappt, aber man denkt trotzdem jedes Mal wieder, dass dieses Mal nicht klappen wird, man den Vorschuss zurückbezahlen muss und für immer aus der Buchbranche verbannt wird.
Oh nein, auf keinen
Fall. Ins Exil. Ja, ich habe ständig Schiss davor, aber das Ding ist halt so, wie ich das gerade beschrieben, ich kann das halt nicht beeinflussen. Ich so, das ist das Qualvolle, also noch qualvoller als das Schreiben, ist das Warten darauf, dass es dann so, wie gesagt, das ist wie kommt. Kotzen. Ja. Wenn es endlich dann so. Und das ist schwierig. Und aber ich glaube, ich würde sonst nicht schreiben, wie ich schreibe. Also dann wären die Bücher nicht so krass rauschhaft.
Mhm.
Ja.
Aber es klingt jetzt wirklich auch krass anstrengend, aber du hattest ja auch gerade eine ganz schöne Sache. Du warst bei der Berlinale, wurde dein Buch unter die Bücher genommen, wo ich glaube 160 oder so sind das, oder 120, wo es dann irgendwie darum geht, das spannenden Leuten vorzustellen, die das eventuell verfilmen möchten.
Ja.
Wie war das?
Schwierig.
Ja.
Ja, ich habe mich da mega lange drauf gefreut. Ich war auch total aufgeregt. Und weil normalerweise dürfen Autoren da nicht bei sein und sind einfach nicht dabei, weil es halt, dieses Mal gab es Einsendungen aus 30 Ländern. Das heißt, es ist halt irgendwie auf der ganzen Welt verteilte Autoren und Verlage. Da ist halt normal, dass da jetzt nicht alle Autoren mit anreisen. Mhm. Und ich würde das. Hörst du das auch?
Ja, das ist.
Was ist tatsächlich jemand an dieser Wand?
Da ist hat mir noch jemand versteckt. Nee, das ist die Baustelle.
Ja. Genau, und es war schwierig, weil es. Das ist halt schon so ein bisschen Fleischmarkt, ne? Also die haben das alles so schön und liebevoll gemacht. Die Moderatorin war so toll und so, ne? Die ganze Veranstaltung war auch mega gut organisiert. Aber es gibt schon einen guten Grund, warum Autorinnen nicht bei harten Verhandlungen dabei sind. Weil es ist schon so ein bisschen so Schlagworte sagen.
Okay.
So. Und es war total spannend, das erlebt zu haben. Ich war auch einfach so mega stolz. Aber es ist trotzdem, ich möchte mein Buch selber nicht verkaufen.
Ja.
Einfach.
Finde ich auch total schwer.
Ja, das ist irgendwie komisch und deswegen war das eher ein bisschen awkward alles. Aber trotzdem danke, dass ich es erleben durfte.
Ja,
es
sah
Ulstein.
Aber schön,
danke.
Die Bilder sahen schön aus und ich bin vor allem gespannt, was rauskommt.
Es war auch einfach krass, ne? Also im Abgeordnetenhaus zu sitzen und dann wird da irgendwie dein Buch auf Englisch präsentiert vor so einem internationalen Publikum und so, ne? Und alle hören ganz gespannt zu. Ich musste auch was sagen. Ich war ganz auf Englisch. Und ja, das war halt voll das geile Erlebnis. Und aber trotzdem ist es, glaube ich, besser, wenn sowas Lizenzgeber oder nehmen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Lizenzinhaber Menschen unter sich regeln.
Genau, die werden das sein.
Genau. Wer kennt ihn nicht, den Beruf zur Lizenzinhaber?
Klingt auf jeden Fall spannend. in deinem ersten Buch, Drüber leben, da hast du ja auch so ein bisschen die Therapieerfahrung von einer Protagonistin, die Depressionen hat, runtergeschrieben. Und du schreibst ja auch selber oder sagst ja auch selber, sprichst du manchmal über Depressionen und über ADHS, hast du ja eben gerade schon angesprochen. War das damals eigentlich eine wirklich bewusste Entscheidung, damit öffentlich zu gehen, oder war das so eine Übersprungshandlung in der Nacht und dann war es halt passiert und du hast weitergemacht?
Also der Moment, in dem ich das dann gemacht habe, war schon ein sehr emotionaler, aber ich hatte das schon seit Monaten, war das in meinem Kopf und ich hatte auch immer mal wieder mit Leuten drüber gesprochen, mich immer wieder dagegen entschieden, das zu machen, und irgendwann ist das dann einfach so aus mir so rausgebrochen. So treffe ich übrigens alle Entscheidungen in meinem Leben. Ich entscheide mich ganz lange nicht und dann in einem richtig emotionalen Moment. Ist meistens gut, aber manchmal auch nicht. Und das war aber damals sehr gut, weil das mir viele Wege geebnet hat. Aber es ist auch einfach schwer, mit sowas halt an die Öffentlichkeit zu gehen. Ist es bis heute. Und ich weiß manchmal selber auch nicht, warum ich das immer alles mache und warum ich da so offen drüber rede, weil es ist schon krass, was ich mir dann da anhören muss teilweise.
Wirklich?
Ja. Ja, ja. Also es finden erstens nicht alle Leute gut und letztens hat jemand unter einem Artikel geschrieben, wie war das nochmal, die Wessling. Jedes Thema, das gerade irgendwie en vogue ist, hat sie natürlich selber auch gehabt und so. Und da denkt man schon so...
Oh. Ja, yeah, ich habe den ganzen Blumenstrauß mitbekommen.
Ja, und besonders, ich behaupte das einfach alles nur, ja, weil es total geil ist. Die Leute finden mich so cool, weil ich ADHS habe und Depressionen und so. Hey! Und das ist dann halt irgendwie so, also manche Leute gehen halt einfach scheiße damit um, ne? Und es hat auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sehr lange, viele Jahre gedauert, bis das für die so normal war, weil die das nicht verstanden haben, dass das wichtig ist, das zu machen.
Aber das ist es ja. Also, ja, weil du hast ja nicht nur die Negativen, ich nehme mal an, du du wirst auch viele Rückmeldungen bekommen von Leuten einfach, die das auch haben und die sagen, ey, danke. Ne?
Ja, also 99,9% der Rückmeldungen sind positiv. Und es, also ich kriege wirklich echt wenig Hate ab, wenn es darum geht. Aber man merkt sich das dann leider ja immer, ne? Und das ist halt auch irgendwie dann immer so, also mit sowas kann man die Leute dann natürlich auch treffen, sowas so, so eine Unterstellung, du behauptest das alles nur weil und so, ne? Und ich mache mir echt viel Gedanken seitdem darüber, weil ich mich auch tausendmal gefragt habe, kann man eigentlich da rauskommen? Also wenn jemand sowas über einen sagt, also einen quasi Lügen straft, kann man da eigentlich irgendwie, und nein, es geht nicht.
Nein. So. Weil was man sich ja, glaube ich, als allererstes, also ich kriege ja auch, also auf meine Texte, ich kriege auch Kommentare und auch manchmal Rückmeldungen, dass ich in den Wald ziehen soll, weil ich auf Menschen offensichtlich nicht klarkomme. Stimmt auch ein bisschen. Also es war
ja, ich komme mit.
Das war die lustigste Rückmeldung, die ich mal, ich weiß nicht mehr auf was, aber sowas bekomme ich. Also
und natürlich, dass du Männerhasserin bist, wahrscheinlich auch ganz viel.
Nee, tatsächlich nicht, interessanterweise. Ja, ich wirke nicht in meinen Kolumnen. Ich glaube, ich schreibe da, oh, nö, doch, eigentlich könnte man es, wenn man will, mir auch unterstellen. Und darum geht es, wenn man will. Ne? Also was man sich, glaube ich, als allererstes klar machen muss, ist, dass man, wenn man in die Öffentlichkeit tritt, ja auch immer Projektionsfläche vor allem ist. Also
ja.
Die sagen ja nicht was über dich, die sagen was, was sie glauben oder in dir sehen wollen oder glauben zu sehen. Und deswegen, du kannst es nicht ändern, aber...
Du musst dich versuchen, entschuldig
ans, ja, oder auch, ich weiß auch nicht. Ich nehme es immer auch ein bisschen als Kompliment, wenn sie jemand so viel Energie hat, sich damit auseinanderzusetzen.
Das habe ich mit dieser, also wir hatten dann noch einen kurzen Disput in der Kommentarspalte und das habe ich mich auch gefragt, weil irgendwie diese Person meinte dann, ja, du langweilst mich total nicht so, also dafür hast du dich immer ganz viel mit mir beschäftigt, so, ne? Also die wusste halt echt eine Menge. Und ich verstehe sowas immer nicht, weil außer so Trash-Promis, die ich alle hasse, aber mir gerne trotzdem reinziehe, um mich ein bisschen über die aufzuregen, mache ich das halt mit anderen Leuten nicht. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand geht mir permanent mit seiner Anwesenheit und Präsenz auf die Nerven, dann blocke ich den halt überall weg und dann ist der halt für mich einfach weg. So.
Total.
Und wenn er dann irgendwo trotzdem auftaucht, dann ignoriere ich das halt so. Ich habe gar keinen Bock, mich da irgendwie eine halbe Stunde mit auseinanderzusetzen.
Aber das muss man, finde ich, auch verlernen. Also so gerade so toxische oder für einen selbst toxische Menschen aus dem Privatleben aus, finde ich auch so ein Prozess, den man total lernen muss. Und das gilt ja auch dann fürs Netz. Also es ist ja genauso. Ja. Und da musst du auch lernen, ich muss mich nicht mit jedem Geschmodder hier auseinandersetzen, auch wenn es an mich gerichtet ist. Ne?
Also ja, das muss ich auch noch lernen. Aber
ja, also ich bin auch, ich wollte jetzt nicht hier erzählen, wie die Großmutter vom Krieg, die alles schon hinter sich hat, aber...
Das ist ja dann auch immer nur so ein winziger Ausschnitt, ne? Also ich meine, das war halt ein böser Kommentar von vielleicht 70 an einem Tag oder so. Und manchmal treffen sie einen halt. Also ich glaube, dass ich gerade einfach ein Riesenproblem damit habe, wenn jemand irgendwie behauptet, ich würde lügen oder würde Sachen behaupten, weil ich so grundehrlich bin und das auch voll oft ein Riesenproblem ist, dass ich einfach immer alles ehrlich, so wie vorhin. So, und wie war es bei Books at Berlinale? Ja, geht so. Jeder andere hat halt gesagt, ja, aber geil, ey, größte Chance in meinem Leben, hey, Produzenten und so. Und das ist dann halt einfach besonders treffend, ne? Das ist halt genauso wie wenn irgendwie, wenn mir jemand unterstellt, ich wäre so mega konservativ oder solche, so, ne? Also so Sachen, die einfach so dein Selbstbild auch angreifen. Und aber im Grunde kannst du dich dagegen auch nicht wehren, wenn du halt, also außer du liest halt gar keine Kommentare mehr. Und ich will das immer so gerne, aber ich schaff's nicht. Es ist wie, Mann.
Ja, weil es reizt ja auch so, da reinzugucken.
Ja, aber es tut einem nicht gut. Weißt du, ich bin laktoseintolerant und Vegetarier, deswegen lebe ich vegan. Ach. Und natürlich auch aus ethischen Gründen.
Ja.
Und so einmal... Alle 2 Monate stehe ich vor so einem Ben & Jerry's Ding und ich finde die veganen Sorten echt alle richtig scheiße. Deswegen, dann hole ich mir einmal so und ich weiß ganz genau, mir geht's so schlecht danach. Ne? Ich habe Bauchschmerzen, mir ist schlecht und so. Ich fühle mich schlecht, weil ich so Tiere gegessen habe. Aber trotzdem mache ich's. Und genauso ist es mit diesen Kommentaren. Ben & Jerry's Kommentare sind das. Darf ich eigentlich so Firmennamen nennen? Ja, egal, oder?
Es gibt auch andere leckere Eissorten. Ich glaube, das sagt man dann im
Öffentlich-Rechtlichen
immer.
Viele,
viele.
Ja,
stimmt. Ich bin noch nicht so geübt, was die Werbung
das Sorbet beim Rewe, auch sehr gut.
Ja, super.
Wirklich, prima. Das Zitronensorbet,
ja,
das ist sehr gut.
Ja, auch gut.
Ja.
Oh, ich bin gar nicht so ein Eis. Ich bin, naja, egal. Schweifen wir nicht ab. Genau, aber dieses, wenn wir dann nochmal zurückgehen, also was du erlebt hast, also eigentlich, also... sprichst du schon so lange über diese Themen auch und irgendwie hast du ja, wenn du sagst 99% auch positive Rückmeldung, hast du ja eigentlich dann auch erlebt, dass man ja eben doch auch sagen kann, nee, mir geht's nicht gut. Mhm. Was ja eigentlich super positiv ist, ne? Mhm. Also dass es das eigentlich gar nicht braucht. Und hast du denn das Gefühl, also auch also mentale Erkrankungen sind auch ein Riesenthema bei uns in der Community, ja, dass sich dann mit diesem Tabu oder dem Stigma auch, dass sich da was bewegt?
Ja, total viel. Also Drüber leben ist 2012 rausgekommen. Das heißt, der Blog war 2011 oder so oder 10 so bekannt. Und damals war das ein totales Tabu. Also es war glaube ich, der zweite Blog in Deutschland, der sich explizit mit Depressionen aus einer persönlichen Sicht auseinandergesetzt hat. Und das war halt echt so, boah, krass und so, ne? Der hat ja dann auch so einen Bloggerpreis gewonnen und so, weil es das einfach so in dieser Richtung noch gar nicht so gab. Zumindest hat mich bis heute niemand da irgendwie, also ich glaube, das war so. Und das ist halt total krass, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das ist gerade mal 9 Jahre her. Und heute ist es so, kannst du bei Facebook schreiben, dass du gerade depressiv bist und es wird noch nicht mal irgendwie, da gibt's noch nicht mal 20 Privatnachrichten, sondern gibt's 20 Kommentare, gute Besserung und so, weil es halt normaler geworden ist. Es ist nicht mehr so wie, oh Gott, wie krass ist das denn, dass der das jetzt sagt und so. Und das Ding ist ja, wir haben's ja, also haben ja einfach fast alle, also ich meine, 20% der Menschen haben schon mal eine depressive Episode erlebt. Das ist halt jeder Fünfte. Also es kann halt nicht so außergewöhnlich sein. Und deswegen ist es ja auch so Quatsch, dass es halt jemals überhaupt ein Tabu war. Ist halt nur wünschenswert, dass alles andere, der ganze Rattenschwanz noch folgt. Weil was ich halt merke, ist schon so, dieses drüber reden ist nicht mehr so tabuisiert. Aber was es bedeutet, ist immer noch ein großes Problem. Das merke ich auch so. Ich war in letzter Zeit hatte ich so einen leichten depressiven Schub. Und ich habe schon gemerkt, dass das für viele Leute in meinem Umfeld, die mich auch in dieser, die mich noch nicht leicht depressiv erlebt haben, total, oh, also die konnten es gar nicht verstehen, was das bedeutet. So, das war dann immer so dieses, so nach 3 Tagen, ja, geht's jetzt besser? Und ich so, nee, natürlich geht's mir nicht besser, aber das ist halt voll schwierig für die zu verstehen. Ja, und das ist auf jeden Fall noch ein langer Weg. Das ist halt nicht. Und auch Tabletten und sowas, ne? Ey, du glaubst gar nicht, wie oft ich immer noch höre, boah, du nimmst aber schon 4 Tabletten, ne? Oder, kann das denn nicht auch alles an den Tabletten liegen? Und ich denke immer so, Alter, also ich, keine Ahnung, ich habe auch so eine Diabetes-Vorstufe, da fragt mich auch nicht, es wird mich niemand fragen, musst du denn jetzt wirklich diese Diabetes-Medikamente nehmen, so, weißt du? Und das ist so, also solange das noch alles ist, so haben wir auf jeden Fall noch einen Weg vor uns, aber das Eis ist auf jeden Fall gebrochen, so hier positiv und so.
Ja, total. Ich glaube, also ich meine, es gibt ja immer noch, also ich glaube, dass es so ein bisschen Hilflosigkeit gibt, aber dass es dieses Ding ist, was du nicht siehst, ist irgendwie auch nicht da. Mhm. Also ne, Krankheit, ein gebrochenes Bein und so. Ist leicht verdaulich und versteht man irgendwie schneller. Und es gibt ja auch immer noch diese Sprüche von, ja, dann geh doch mal mehr raus. Ja. Oder so, ne? Also wenn man sich denkt, ja gut, damit hat es jetzt aber gerade gar nichts zu tun.
Ja, oder trink weniger oder geh weniger aus oder geh mehr aus oder wechsel den Job oder so, ne? Man denkt immer, du hast gar nicht verstanden, worum es bei Depressionen geht, mein Freund. Und das ist halt total anstrengend und um auch nochmal auf die Medikamente zurückzukommen und da merkt man es halt so krass, dass die Leute halt irgendwie überhaupt immer noch nicht verstehen, dass das halt eine körperliche Erkrankung ist und dass Medikamente zum Beispiel deswegen wirken, weil es eine körperliche Erkrankung ist und das nicht irgendwelche Zauberpillen sind, die irgendwie so Magic im Charakter
oder die
machen.
Auch so gut schmecken, dass man sich gleich ja. mehr reinschmeißt.
Ja, und wenn ich Leuten sage, das ist eine körperliche Erkrankung, das kannst du im Gehirn, das kannst du auf dem MRT sehen, so dass sich bestimmte Sachen verändern und sonst würden Medikamente nicht helfen, weil wie sollten die helfen, wenn es nicht körperlich wäre, dann ist das für die so, ach krass und so, weißt du, die verstehen es überhaupt nicht. Und auch die hohe Sterblichkeit bei Depressionen nicht, ja. Das ist für die halt total unvorstellbar, weil das ist halt so was, dann geht's einem halt mal eine Zeit lang schlecht und dann geht's einem wieder gut. Dass das mitunter tödlich enden kann, ist, glaube ich, den meisten Leuten gar nicht wirklich bewusst.
Ja, absolut. Ja, das ist vor allem, also ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und ich glaube, also offensichtlich sind wir da, dass wir besser drüber sprechen können, was gut ist, aber dass wir viel zu wenig drüber wissen. Vielleicht, keine Ahnung, muss man da auch mal an den Schulen ansetzen oder so. Ich weiß es nicht, aber offensichtlich fehlt das Wissen.
Ja, und ich glaube tatsächlich auch immer noch, es wird einfach immer noch zu viel davon gesprochen als etwas, das so eben nur im Denken stattfindet, so als wäre das Gehirn halt kein Organ und als wäre das so etwas, das man auch durch Lebensumstellung einfach so ändern kann. Das trifft ja bei bestimmten Depressionen zu und das hat natürlich auch bei der Erschöpfungsdepression, also ne, dem umgangssprachlichen Burnout, kann das auch noch mal viel bewegen. Aber es gibt auch ganz viele Formen der Depression, die überhaupt nichts mit äußeren Umständen zu tun haben. Und das ist halt einfach total schwierig, dass die Leute das nicht verstehen. Also ich werde auch einfach, ich habe eine Form der Depression, die völlig unabhängig davon auftritt, wie es mir geht. Und das ist halt ganz schwierig für andere.
Gibt es denn irgendwas, wenn du mal so zurückguckst, du hast auch schon gesagt, irgendwie so das Aufwachsen aus war jetzt gar nicht so schön und du warst auch ganz froh, als du da weg warst und mit 21 ne, bist du abgefitscht.
Abgerascht.
Ja. Gäbe es da jetzt da einen Rat oder jemand, ja, hätte es da was gegeben, was du gerne schon da zu der Zeit gewusst hättest, was du jetzt als Katrin jetzt hier in Berlin weißt, ein paar Jahre älter? Also wenn die gesagt hat, wenn du jetzt die Chance hättest, dieser Katrin was zu sagen.
Dann würde ich dir sagen, es ist ADHS. Es ist ADHS. Ja, wirklich. Also das ist halt schon immer noch schwer für mich zu ertragen, dass ich halt erst mit 30 diese endgültige Diagnose bekommen habe. Also es gab diese Verdachtsdiagnose schon in meiner Kindheit und Jugend. Es wurde aber nicht weiter verfolgt. Und das ist halt... Es war lange für mich schwierig auszuhalten, dieser Gedanke, wie mein Leben hätte verlaufen können. Ich sehe es ja jetzt, wie leistungsfähig ich bin, dass ich mich konzentrieren kann, Dinge geregelt kriege, Sachen, die ich vorher nie geschafft hätte, auch irgendwie eine Form von zwischenmenschlicher Zuverlässigkeit und Interaktion hinbekomme, die ich mein ganzes Leben nicht hinbekommen habe. Und auch eine Emotionsregulierung. Und das hätte ich mir echt viel, viel früher gewünscht. Und sonst eigentlich kann ich ja gar nicht sagen, weil ich einfach damals auch schon immer irgendwie die Hoffnung hatte, dass wenn ich da raus bin, ich auf Menschen treffe, die auch so sind wie ich. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Deprimierend und furchtbar war einfach nur dieses Aushalten bis zu diesem Punkt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich würde es heute nicht anders machen, wenn ich nochmal in dieser kleinen Stadt wäre und nochmal unter diesen Umständen mit diesen Leuten, mit denen ich da auch zur Schule gegangen bin, sein müsste, dann würde es mir wieder genauso scheiße gehen wie damals. Ja.
Kleinstadt, yay.
Ja, aber es gibt auch schöne Kleinstädte. Also ich habe auch schon immer mal wieder von Freunden gehört, die auch aus Kleinstädten kommen, die echt eine gute Zeit da hatten und auch eine tolle Schulzeit. Muss ja nicht bei jedem scheiße sein.
Nee, das stimmt bei mir. Also ging's Kleinstadt ist nicht, aber ursprünglich vom Dorf, also von der... Und das war eigentlich ganz schön.
Ja, eben, siehst du.
Hey, Katrin.
Ja.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Ja, ja, endlich hat es geklappt. Wir haben ein bisschen gebraucht, um zu dem Punkt zu kommen.
Ein bisschen.
Danke dir.
Danke dir.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann schaut doch mal bei unserem Online-Magazin auf editionf.com vorbei und auch auf femalefutureforce.com, wo ihr alles über unser Online-Coaching erfahrt.